Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Am Dienstag, den 5. November, wird die Wahl zum 60. Präsidenten und Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten ausgetragen, also in weniger als 6 Wochen. Harris gegen Trump, so heißen die Top-Kandidaten. Von Trump haben wir ja gerade die Nachrichten gehört. Und die Herren Walz und Vance haben Ambitionen auf das Amt des Vizepräsidenten. Wer sind eigentlich diese Personen? Was können wir von ihnen erwarten? Der Ausgang der Wahl hat globale Konsequenzen und deshalb ist es wichtig, genau zuzuhören. Für ein paar Antworten hat sich hier Professor Markus Wagner von der Wollongong University eingefunden. Er hat in Gießen Jura studiert, in New York gearbeitet und auch in Israel. Und er kennt die Welt auch sonst ganz gut. Professor Wagner, ich begrüße Sie im Studio.
Vielen Dank.
Vielleicht sollten wir mit der Frage beginnen, warum der ursprünglich gekürte Kandidat, nämlich Joe Biden, gar nicht mehr zur Wahl ansteht. Das ist doch an sich ungewöhnlich.
In den USA ist das ungewöhnlich. Wir hatten die Situation, daran können sich Ihre Hörer wahrscheinlich noch ganz gut erinnern, dass Joe Biden nicht besonders populär war. Donald Trump ist es auch nicht gewesen, aber die Wahlaussichten von Joe Biden waren nicht besonders hoch. Das wurde häufig seinem Alter angelastet, beziehungsweise der Tatsache, dass er eben nicht mehr besonders fit war, beziehungsweise rüberkam. Und dann war halt die Frage in der Demokratischen Partei, was machen wir jetzt? Und auch da wiederum ein bisschen Erinnerung. Es schien so zu sein, als ob Joe Biden sich gar nicht zurückziehen wollte. Und dann hat sich halt ein Druck aufgebaut über mehrere Wochen auch hinweg und dann insbesondere nach desaströsen Debatte gegenüber Trump. Und dann sind sozusagen die Dämme gebrochen. Da waren auch diejenigen Leute, die ihn vorher noch ein bisschen beschützt haben, beziehungsweise den Schutz genommen haben, ganz stark dann davon ausgegangen, jetzt ist es Zeit zu gehen. Und dann war die Frage, wer kommt danach? Und wie macht man das überhaupt? Weil in den USA sind diese Wahlabläufe ja eigentlich fast schon ein Jahr, 2 Jahre im Vorhinein fangen die an zu laufen. Und man legt viel Wert darauf, dass es eben auch so einen langen Zeitraum gibt, während wir in Australien oder auch in Großbritannien oder auch in Deutschland ja viel kürzere Wahlvorläufe im Grunde genommen haben.
Ja, und dann ist also die Vizepräsidentin mit Namen Kamala Harris ins Rampenlicht getreten und führt jetzt den Wahlkampf gegen Trump weiter. Und so wie es scheint, so wie ich heute gehört habe, scheint sie ein paar Pünktchen in der Gunst der Wähler vor ihm zu liegen. Aber es ist immer noch ein Neck-an-Neck-Rennen, wie die Engländer so sagen.
Ja, die Wahl wird auch bis zum Ende meines Erachtens nach ganz eng bleiben. Also man hat im Grunde genommen, wenn man sich das genauer mal anschaut, diejenigen, die für Trump stimmen wollen, davon haben 90% gesagt, sie werden auf keinen Fall anderweitig stimmen. Sie werden sich auch nicht mehr umstimmen lassen. Und die Frage im Grunde genommen für Harris ist, kriegt sie es hin, weil es ja keine verpflichtende Wahl wie hier in Australien gibt, kriegt sie es hin, die Leute zur Stimmabgabe zu bewegen, die tendenziell für sie stimmen würden. Und das ist der Trick sozusagen, den sie jetzt irgendwie ziehen muss, dass sie eben es schafft, die Leute zu motivieren, entweder weil sie sagt, ich bin so toll, oder weil sie sagt, und sie macht beides, dass Trump für das Land so schädigend sein könnte, oder ist, dass eben sie als erste Wahl zu ziehen ist und auch vorzuziehen ist.
Aber da sie ja nun mal eine Farbige ist und dazu noch eine Frau ist, das haben die Amerikaner ja auch nicht häufig, öffnet das ja Chancen in ganz anderen Wählerschichten, die bisher eigentlich noch nicht so angesprochen worden sind.
Das ist nicht ganz falsch, aber die Frage ist dann eben auch wiederum, es ist ziemlich kompliziert in den USA. Man ging eigentlich davon aus, dass Afroamerikaner, schwarze Amerikaner eigentlich tendenziell immer die Demokraten wählen würden. Aber da bewegt sich gerade was. Es war bei den Latinos ganz genauso. Da ist auch so ein bisschen Bewegung in der Bevölkerung drin. Und wenn man sich gerade zum Beispiel Florida die Latinos anschaut, dann gehen ganz viele männliche Latinos, schwenken nicht komplett um, aber doch eine gehörige Anzahl von Leuten, die wählen dürfen. Die scheinen sich von Trump besser vertreten zu fühlen. Und ich habe selber in den USA gewohnt und auch in Florida gewohnt. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, warum gewisse Wählerschichten das machen. Aber man kann sozusagen weder schwarze Amerikaner noch Latinos notwendigerweise zu 100% oder auch, auch nicht mehr zu 90% notwendigerweise bei den Demokraten verorten. Die Zeiten sind vorbei eigentlich.
Aber dann kommt ja noch hinzu, dass Kamala Harris nun auch wahrscheinlich 20 Jahre jünger ist als Trump. Mhm. Und bisher, was die beiden Parteien geboten haben, ein über 80-Jähriger und ein, der fast 80 ist. Ich meine, für junge Leute, wer wählt denn schon für Grandpa?
Das Problem ist, glaube ich, nicht das Alter per se, sondern, und das, da hat Trump zumindest gegen Biden einen Vorteil gehabt, er kam natürlich als unglaublich viril und fast schon jugendhaft rüber, auch in der Sprache.
Und seine Affären?
Das haben Sie gesagt. Die Frage ist halt, ob Harris daraus Kapital schlagen kann. Und was man schon sagen kann, und das sieht man auch in der ersten Debatte zwischen ihr und Donald Trump, wo sie ganz klar Kapital draus schlagen will, sind Frauen. Und da geht es ja ganz konkret dann darum, um die Frage des Rechts auf Abtreibung, wo sich Trump ganz stark in der Vergangenheit positioniert hatte und gesagt hat, selbst wenn ich das selber nicht hinbekomme, werde ich einen Supreme Court instituieren, der das eben machen wird, hat er auch geschafft. Und da hat er einen Pakt mit den Evangelikalen geschlossen gehabt. Und sie setzt sich ganz dezidiert eben auch dafür ein, dass Frauen das Recht auf Abtreibung wieder zugesprochen wird. Und zwar landesweit und nicht wie Trump mittlerweile versucht zu sagen, wir überlassen es einfach den Bundesstaaten. Was aber ganz klar darauf ausgelegt ist, dass es eben so vielen Bundesstaaten wie möglich das Recht eben eingeschränkt werden soll.
Was ich gut an ihr finde, sie ist ja eine Berufskollegin von Ihnen, sie ist ja Staatsanwältin gewesen und hat wohl auch vor Gericht gelernt, sich zu verteidigen, gut zu argumentieren und gut zu sprechen. Und das hat sie, dieses Talent hat sie in der Debatte mit Trump gut angelegt und ihn provoziert und ihn auch zu dusseligen Antworten provoziert.
Ich würde Ihnen da zustimmen. Das hat sie aber nicht nur in der Debatte gemacht, sondern schon von zu Anfang. Sie hat ja, als sie ihre Kandidatur in Anführungszeichen gelaufen ist, noch bevor sie ernannt worden ist, hat sie gesagt, ich weiß, wie man mit Leuten wie Trump umzugehen hat, weil ich eben Staatsanwältin war. Und das hat sie dann in exzellenter Weise in der Debatte natürlich auch untergebracht. Und aber nie so, dass sie angeschuldigt hat, sondern sozusagen Sachen aufgeworfen hat, wo man eigentlich denken müsste, eine rationale Person würde darauf nicht eingehen, nämlich auf die Anzahl der Personen, die irgendwelche Rallyes besuchen. Und da ist er voll drauf eingesprungen hat im Grunde überhaupt nicht darüber argumentiert, was mit der wirtschaftlichen Lage in den USA, wo er stärkere Positionen hätte und auch die ihm stärker angerechnet werden von der Gesamtwählerschaft. Und auch was die Einwanderungsfragen angeht. Ja, sie wurde zu gewissen Fragen oder Bereichen gefragt, hat dann eben diese Frage gesät und der Samen ist sofort aufgegangen, weil er sich nicht an sich halten kann und nicht auf Message bleiben kann, sondern dann eben gesagt hat, nee, bei mir sind ganz viele Leute unterwegs und bei ihr so gut wie gar keine, was ja auch wiederum nicht stimmt. Also es ist eine ganz verschwurbelte Antwort gewesen, die ihm nicht besonders geholfen hat. Aber das Problem ist wiederum, ihm geht es gar nicht darum, sozusagen viele Leute an sich zu ziehen, sondern er muss einfach die Leute bei sich behalten, die er hat. Und deswegen sind wir in diesem fast noch Patt. Also selbst wenn sie jetzt ein paar Pünktchen mehr hat, wie Sie gesagt haben, sind die immer noch in diesem sogenannten der Margin. Und ich war keine Prognose. Auch wenn Sie mich vielleicht später mal fragen werden, für Prognosen sind Wahlforscher zuständig.
Was mir bei dieser Debatte, die wir gesehen haben, aufgefallen ist, er rühmt sich ja, Geschäftsmann zu sein, Millionen Geschäfte zu machen in New York, Hotels und sowas. Er scheint mir aber ein absolut emotionaler Mann zu sein. Er lässt sich einfach provozieren und ich meine, sie hätte auch zu ihm sagen können, ich habe schon Männer wie Sie ins Gefängnis gebracht. Ich hätte mal gerne gesehen, wie er darauf reagiert hätte.
Hat sie ja gemacht, ne? Also als sie sozusagen sich noch beworben hat, in Anführungszeichen, wo die Entscheidung noch nicht gefallen worden ist, hat sie ja gesagt, ich habe Leute wie ihn ins Gefängnis gebracht. Also ich fand die Debatte im Fernsehen, fand ich gut, aber ihre erste Rede sozusagen, die war ausgezeichnet gemacht. Ne? Also I know how to deal with the likes of Donald Trump.
Und da wir nun schon gerade von Gefängnis sprechen, diese ganzen Prozesse, die gegen ihn ja laufen, die ständig irgendwie herausgeschoben wird, irgendwann müssen da ja mal Urteile gefällt werden.
Ja, die werden aber nicht mehr vor der Wahl gefällt werden.
Und nach der Wahl würden sie dann gefällt werden oder ist das alles unter Immunität abgedeckt?
Da muss man jetzt differenzieren. Es gibt Anklagen, die auf Bundesebene laufen. Da könnte jedenfalls nach der Theorie, die Trump befürwortet, er sich selber sozusagen begnadigen, beziehungsweise er könnte seinem Untergebenen, das ist unter anderem dann eben auch der sogenannte Attorney General, dem zur Maßgabe machen, diese Anklagen fallen zu lassen. Bei bundesstaatlichen Anklagen besteht diese Möglichkeit nicht. Also wir haben eine bundesstaatliche Anklage, wo auch schon ein Urteil gefällt worden ist, nur das Strafmaß noch nicht durchgeführt worden ist oder festgestellt worden ist in New York. Und wir haben eins in Georgia. Und da kann er mit Immunität nicht anfangen zu kommen. Das ist halt die Frage, ob er da in New York, ob er eine Gefängnisstrafe erhalten könnte oder nicht.
Woran liegt es denn, dass die Richter so zu zögern scheinen? Liegt das einfach daran, dass die Amerikaner traditionell mit Präsidenten oder Ex-Präsidenten, die sozusagen mit Glacé-Handschuhen anfassen?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also wir haben, ich würde mich eigentlich fokussieren wollen jetzt auf den Fall in New York. Da haben wir die allermeisten Anzeichen. Und zwar in New York war das irgendwie so, die genauen Daten habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, das aber Anfang, Mitte Juli sollte im Grunde genommen das Strafmaß erörtert werden. Also er ist schuldig gesprochen worden von dieser Jury of his Peers, einstimmig in New York.
Das war die Sache mit den Zahlungen, nicht wahr?
Das war, genau, und das ist auch genau der richtige Rahmen. Da ging es dann um diese ehemalige Pornodarstellerin, aber es ging nicht darum, dass er eben einer Pornostellerin was gezahlt hat, sondern dass er was gezahlt hat, um sie eben zum Schweigen zu bringen, in Anführungszeichen. Und das hat aber wiederum mit Verrechnungen im Wahlrecht zu tun. Also das ist ganz so ein bisschen schwierig. Aber die Frage ist dann eben gewesen, das ist ein separater Fall, der aufgekommen ist, und zwar vor dem obersten Gerichtshof, ob der Präsident der USA eben Immunität genießt. Und jetzt werde ich nicht in die Einzelheiten von diesem Fall einsteigen wollen, aber da wurden eben verschiedene Kategorien aufgemacht, in welchen Bereichen der Präsident eben stärkere, schwächere, mittlere Immunität genießen würde. Und jetzt hat halt der Richter meiner Meinung nach zu Recht gesagt, ich muss mir dieses Urteil nochmal ganz genau anschauen und bewerten, ob dieses Urteil Auswirkungen auf den Fall vor mir hat. Warum sage ich, dass ich dieses Vorgehen für richtig halte. Donald Trump hat während dieses Verfahrens ganz häufig gesagt, dass der Richter vorbehalten sei. Ja. Und meiner Meinung nach hat dieser Richter ganz genau gesagt, du kannst mir im Grunde gar nicht mehr vorwerfen, dass ich voreingenommen bin, wenn ich sozusagen in dieser Situation, obwohl es für mich keine Anhaltspunkte gibt, dass die Immunität hier tatsächlich eingreift, wenn ich aber in dieser Situation sozusagen zu deinen Gunsten jedenfalls vorübergehend erstmal das Verfahren aussetze. Nicht aussetze, aber die Strafzumessung erstmal aussetze.
Ich spreche mit Professor Markus Wagner von der Wollongong-Universität über die Wahl in den USA. Wir machen ein kleines Päuschen, hören eine Werbung in eigener Sache und ein kleines Lied und dann machen wir weiter. Es ist ja auch interessant zu sehen, dass die beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump ganz unterschiedliche Sprachstile haben. Er mit der Faust und immer laut, laut, laut und sie ist das gar nicht.
Da stimme ich Ihnen komplett zu. Das ist aber bei Trump, glaube ich, schon fast immer so gewesen, dass er man kann es nett sagen, als laute Rhetorik sozusagen
poltert.
Oder er poltert. Und dann sich aber auch in Sachen versteigert, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Aber das Kuriose an Trump ist ja, dass es überhaupt nicht mehr relevant ist, ob das, was er sagt, wahr ist oder nicht. Ne? Also wir hatten vor kurzem, das werden Ihre Hörer vielleicht noch im Kopf haben, das war jetzt gerade erst letzte Woche, wo er dann eben, oder vor zwei Wochen jetzt, wo er behauptet hat in der Debatte zwischen ihm und Kamala Harris, dass haitianische Einwanderer in einer Stadt namens Springfield angeblich Hunde und Katzen essen. Und das stimmt da einfach überhaupt nicht. Und das Kuriose in der ganzen Sache ist, dass als rausgefunden worden ist, dass es nicht stimmt, also das hat ja auch schon der Moderator an dem Tag gesagt, dass es nicht stimmt, hat sich aber J.D. Vance, also sein Vizepräsidentschaftskandidat, der auch Senator aus Ohio ist, also da, wo angeblich diese Hunde und Katzen gegessen worden sind, die nicht gegessen worden sind von haitianischen Einwanderern, hat er sich eben hingestellt und gesagt, es ist eigentlich total egal, ob die Leute Hunde oder Katzen gegessen haben. sondern es geht darum, dass eben gewisse Ängste aufgenommen werden. Und ich glaube, das ist, darüber kann man sich lustig machen. Aber ich glaube, was Trump und auch Vance eigentlich ganz gut verstehen, und das verstehen auch gewisse Parteien in Deutschland ganz gut, ist eben Ängste der Bevölkerung aufnehmen und das in Politik in irgendeiner Art und Weise zu übersetzen. Und selbst wenn diese Geschichten an sich unwahr sind, stimmt eben die darunterliegende Narrative, wird eben ganz schnell aufgenommen und gesagt, da hier ist jetzt jemand, der für mich einsteht. Hm. Und das sieht man dann eben auch an so einer Rhetorik wie illegaler Einwanderer oder eine Invasion. Ne? Wenn man sich wieder Trump anschaut in den letzten 2-3 Tagen in Georgia und ich glaube auch in North Carolina, hat er eben gesprochen von der Invasion von Leuten, die eben ins Land reinkommen. Das ist eigentlich eine schlaue, für ihn, wahlbezogen, ist es eigentlich eine schlaue Taktik.
Macht Angst.
Es macht Angst. Er gibt ein Gefühl der Sicherheit. Und dieses Gefühl der Sicherheit wird eben durch den Ausschluss von Auswärtigen bewerkstelligt. Und das Ganze kann man jetzt wieder auch rekurrieren auf den Tötungsanschlag, den es gegeben hat, wo er am Ohr getroffen worden ist und er sofort aufgestanden ist und sozusagen Stärke gezeigt hat. Ne? Dieses Fight, 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 aufgestanden und Stärke gezeigt hat. Und ich glaube, das will er eben jetzt wieder projizieren. Und wenn er es schafft, on message zu bleiben und sich nicht von jemandem wie Kamala Harris irgendwie in andere Bahnen gelenkt wird, dann hat er Chancen, gewählt zu werden.
Sie erwähnten schon die beiden Vizepräsidenten, Vance und dann den Herrn Walz, mit diesem schönen deutschen Namen Walz. Und er hat ja auch deutsche Urgroßeltern, glaube ich. Und der andere, der Vance, das ist Landeschef von Minnesota. Das ist ja auch einer der Swing States, auf die es in der dann ankommt. Das ist ja sowieso interessant. Es gibt diese Handvoll von Swing States, die in Amerika die Wahlen entscheiden.
Ja, da muss man ein bisschen sozusagen zurückgehen in die Historie. Die Wahlen sind nicht nationale Wahlen, sondern es sind Einzelwahlen, was die Präsidentschaft angeht. Und jeder Bundesstaat hat auch eigene Regeln dafür und kann eigene Regeln schaffen. Das wird gerade auch noch gemacht sozusagen. Und wie die Wahlen abzulaufen haben. Und da gibt's ganz kuriose Wahlregelungen in einzelnen Bundesstaaten. Können wir gerne drauf eingehen. Aber da werden eben, und damit wird auch die Besetzung dieser Stellen, die über diese Wahlen wachen, plötzlich ungemein wichtig. Und da haben die Republikaner schon seit Jahrzehnten ein Augenmerk drauf und haben das geschafft, eigene Leute oder Personen, die ihrer eigenen Ideologie nahestehen, in Position zu bringen. Das haben die Demokraten auch mal gemacht, aber nicht annähernd in dem Ausmaß, in dem es die Republikaner gemacht haben in den letzten Jahren. Und dann, das ist noch ein zweites Kuriosum sozusagen, das kommt noch dazu, werden die Stimmen dann nicht als Einzelstimmen gezählt in einem Bundesstaat, sondern werden dann sogenannten Wahlmännern zugesprochen oder Wahlpersonen, aber wird von Wahlmännern gesprochen. Und diese Wahlmänner stimmen dann darüber ab, ob eine Person gewählt wird oder nicht. Und die werden dann auch nicht proportional vergeben, sondern die werden eben insgesamt vergeben. Und deswegen kommt es dann darauf an, dass diese Swing States, dass man die eben für sich gewinnen kann als Kandidaten.
Und dann habe ich auch gehört, dass diese Wahlmänner gar nicht unbedingt daran gebunden sind, was da in dem Staat gewählt worden ist, sondern können sich durchaus ihre eigene Meinung bilden.
Das ist bei der letzten Wahl virulent geworden. Da hatten wir auch den berühmten 6. Januar. Da sollte genau nämlich an dem 6. Januar nämlich abgestimmt werden, wer gewählt wird. Und das ist eigentlich relativ klar gewesen, auch vom Electoral College, diesem Wahlmännergremium, wer da gewählt werden sollte. Aber es haben sich eben einige Abgeordnete in den Landesparlamenten, also in staatlichen Parlamenten, in einzelstaatlichen Parlamenten, eben auf den Standpunkt gestellt, nein, wir können eigentlich bestimmen, wie diese Personen zu wählen haben. Das widerspricht komplett dem Volkswillen. Hm. Ja, das ist, da haben sich meiner Meinung nach auch einige meiner juristischen Kollegen und auch meiner Professorenkollegen in den USA verrannt in solche Theorien, aber diese Theorien gibt es eben. Und das lässt sich nicht mehr so sozusagen nicht mehr aufhalten, dass diese Theorien weiterverbreitet werden, obwohl sie eigentlich keine Basis haben.
Aber das deutet auch darauf hin, dass das Wahlrecht in Amerika eigentlich mal einer Modernisierung und vielleicht einer, ja, eine Erneuerung bedurfte. Denn das ist ja doch, scheint ja auch relativ wackelig zu sein.
Also erstens müsste das Wahlrecht in jedem einzelnen Bundesstaat verändert werden, Nummer eins. Und zweitens gibt es dann darüber hinaus noch das Bundeswahlrecht, also das in der Verfassung verankerte Wahlrecht. Und die Verfassung zu ändern in den USA ist unglaublich schwierig. Ne? Je nachdem, welchen Modus man da verwendet, braucht man eine 2/3 bis 3/4 Mehrheit. Im Senat, im Repräsentantenhaus und auch der Bundesstaaten, das ist derzeit überhaupt nicht irgendwie denkbar, dass das in einem Land, was so unglaublich gesplittet ist in der Denkweise, dass man sich darüber einigen könnte, wie wir jetzt sozusagen unsere Verfassung, unsere Verfasstheit neu denken, weil jeder nur politisch auf die nächste Wahl schaut.
Professor Wagner, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Das war sehr, sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Ich hoffe, wir haben noch mal Gelegenheit, vor den Wahlen das zu wiederholen. Und danke, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Vielen herzlichen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.